Louisiana 1895. Eine mysteriöse Krankheit ist ausgebrochen und hat alle Einwohner in dem amerikanischen Bundesstaat in Zombies und Monster verschiedenster Art verwandelt. Die Seuche, die sich schon früher auf dieser Welt zugetragen hat, hat keinen biologischen Hintergrund, denn dahinter soll sich eine unbekannte, nicht näher identifizierte Macht verstecken. Als Reaktion darauf gründete Philip Huff Jones die AHA, die American Hunter Association, die sich der Aufgabe verschrieben hat, die Seuche und deren Drahtzieher aufzuhalten. Im Spiel Hunt Showdown von Entwickler Crytek schlüpfen wir genau in die Rolle eines Jägers und damit herzlich willkommen zur 9. Folge auf ein Spiel. So, dann herzlich willkommen jetzt hier zur Folge 9. Heute geht es um Hunt Showdown und ich freue mich, den lieben Limbo hier mit bei mir zu haben. Hallo Limbo.
Einen wunderschönen guten Tag.
Grüß Wie geht's dir heute?
Ganz wunderbar, ganz wunderbar. Wir haben ganz tolles Schneewetter hier.
Schneewetter, ja. Hier im Norden ist eher grau und kalt, aber trotzdem ganz schön. Wer bist du? Was machst du? Stell dich doch einmal bitte kurz vor.
Ich bin Limbo, das ist die Abkürzung, eigentlich ausgeschrieben Limbonic Arts. So kennt man mich im Internet hauptsächlich. Aber ansonsten bin ich Markus, bin 38 und komme aus München und spiele sehr gerne im Internet Spiele.
Ja, du streamst auch, ne?
Ich streame auch sehr gerne, ja, das ist richtig.
Regelmäßig, unregelmäßig, hast du da irgendwie...
Ich habe keinen festen Plan, aber durchaus öfter die Woche. Es kann auch sein, dass es mal die Woche gar nicht ist oder nur ein-, zweimal, aber kann auch sein, dass es fünfmal die Woche ist. Also je nach Lust und Laune und Möglichkeit.
Ja, ich versuche es eigentlich auch mindestens einmal die Woche. Also ich habe eigentlich immer einen festen Tag ja bei mir. Und ich schaue auch gerne bei dir gerne zu, vor allen Dingen, wenn du ein ganz, ganz spezielles Spiel spielst, über das wir heute natürlich reden. Wir reden über Hunt Showdown und... Du sagst ganz oft, Hunt Showdown ist für dich der beste Multiplayer-Shooter.
Ja, richtig. Tatsächlich erstmal danke für die Blumen. Und ja, tatsächlich, weil dieses Spiel ein Erlebnis bietet, das ich sonst in dieser Kombination nirgends finde. Also du hast in diesem Spiel einfach eine wunderbare Mischung aus toller Grafik, sehr, sehr unfassbar gutem Sound, aber allen voran ein geniales Gunplay und eine wahnsinnige Spannung das ganze Match über. Das verläuft ja so in mehreren Phasen und jede Phase hat so seine eigene Spannung und seinen Reiz und es kann manchmal ganz großes Chaos sein, kann manchmal tatsächlich eine langweilige Runde sein, aber in der Regel ist es immer spannend und cool.
Um die Leute erstmal abzuholen, die haben ja im Intro eben schon gehört, worum es in Hunt Showdown geht. Aber was ist Hunt Showdown? Okay, Hunt Showdown ist ein Shooter, das haben wir jetzt ja schon mal festgestellt. Aber was für ein Shooter ist denn Hunt Showdown? Wie würdest du das erklären, wenn du jetzt jemanden auf der Straße triffst und er sagt zu dir, wie du spielst Hunt Showdown? Was ist denn das für ein Spiel?
Die meisten kennen ja zumindest das Prinzip des Battle Royale Shooters. Das ist jetzt trifft da nicht so ganz zu, es hat zumindest Elemente davon. Ich glaube, es gibt noch keine so eine ganz offizielle Bedeutung oder ganz offizielle Bezeichnung für dieses Genre, nenne ich es jetzt mal. Ich würde es am ehesten einen taktischen Extraction-Shooter in der Hardcore-Richtung mit einem Western-Szenario nennen und mit leicht übersinnlichen Features. So, glaube ich, kann man das umreißen.
Ja, stimmt. Das trifft es ganz gut. Also, ich habe ja auch schon ein paar Mal mit dir zusammen gespielt. Wir haben ja auch eben zum Start, bevor wir quasi aufgenommen haben, auch nochmal eine sehr erfolgreiche Runde gespielt.
Sehr erfolgreich, möchte ich betonen.
Ja, und wenn ich das, also man kann, glaube ich, alleine spielen, aber du kannst auch im Trio. Also ich glaube, es gibt nur diese beiden Möglichkeiten, ne? Alleine oder im Trio, richtig?
Beziehungsweise nein, du kannst Solo, Duo, Trio.
Ja, genau, aber wenn du Solo hast, dann hast du auch Trios auf der Karte, richtig?
Genau, du kannst, wenn du Solo spielst, spielst du standardmäßig gegen andere Solos und Duos, kannst aber noch die Option anmachen, auch zusätzlich gegen Trios zu spielen, bekommst je nachdem, wenn du dann noch die schwerere, in Anführungszeichen, Optionen hinzufügst, bekommst du nochmal einen Bonus auf deine Erfahrung und deine Punkte und deine Kohle und so weiter, die du dann bekommst, weil du es dir ja absichtlich, in Anführungszeichen, schwerer machst, bekommst dann aber Gegner zugeteilt, die, weil das Spiel basiert ja auf so einem MMR, auf so einem Elo-System, die dann ein bisschen unter deiner persönlichen Elo sind, damit du zumindest einen kleinen Vorteil hast, weil du ja den numerischen Nachteil hast.
Ah, okay. Ah, ich bin ja bei diesen MMRs bin ich ja nicht so drin. Da bin ich ja auch noch ganz am Anfang. Also ich bin ja, glaube ich, noch auf diesem Standard. Ich glaube, man fängt mit 3 an. Ich glaube, gibt 5 Punkte.
Genau,
ne?
Ja. Genau.
Gibt 5 Punkte.
Na, 6 gibt es insgesamt und 3 ist so die Standard, ja.
Ach, das heißt, wenn du gar keinen hast, oder wie? Oder gibt's?
Nee, es gibt 6 Sterne. 3 ist so die Standard, die man am Anfang bekommt, und 6 ist so das Höchste.
Guck mal, ich lerne auch noch jetzt dazu, aber da genau dafür sind wir ja auch gerade hier.
Da gibt es eh nur sehr wenige mit 6 Sternen.
Ich denke bei sowas immer, also für mich ist Handschaudern, weil wir ja eben so beim Beschreiben haben, mir fehlte da ein Punkt, so irgendwie Survival, PvP, PvE. So dieses, man versucht ja auch irgendwie zu überleben und im Grunde, man geht ja gemeinsam auf eine Karte. Wie viele Spieler können auf einer Karte sein, wenn du startest?
Also es können maximal 12 Spieler inklusive dir, also noch 11 andere auf der Karte sein. Und dann eben in den verschiedenen Teamkombinationen.
Okay, gut. Man geht mit 11 Leuten auf eine Karte. Wenn ich irgendwas falsch erzähle, dann verbesserst du mich natürlich.
Dann springe ich sofort rein.
Das ist gut. Und wir jagen quasi die Monster. Und gibt es meistens, also entweder sind es 2 oder ein Monster. Also entweder hat man Single Boss oder Dual Boss. Und man sammelt dann ja quasi diese wie heißt das? Ich komme gerade nicht drauf.
Die Bounty.
Clues.
Ach so,
du musst ja erstmal die Clues sammeln, damit du weißt, wo deine Bounty ist.
Genau, vielleicht erklär mir einfach erstmal die generelle Vorgehensweise auf so einer Karte. Damit ist wahrscheinlich dein Einstieg einfacher. Also am Anfang hast du erstmal grundsätzlich eine 1x1 Kilometer große Karte, also 1 Quadratkilometer. Es gibt 3 verschiedene, die sind jeweils zufällig zugeteilt. Und darauf werden dann zufällig auf diesen verschiedenen Compounds, das sind so Gelände, die Namen haben, werden dann Clues verteilt, also Hinweise, wo sich denn dieser Boss befindet. Und Ziel ist es eben, diesen Boss zu töten, ihn in die Hölle zu verbannen, seine Beute, die er dann danach liegen lässt, aufzuheben und an einem der 3 Extraktionspunkte von der Karte zu gehen. Das ist so das eigentliche Ziel, sage ich jetzt mal. Und die Vorgehensweise ist eben, weil man eben nicht weiß, wo der Boss ist, weil er eben jedes Mal zufällig verteilt wird, diese Clues einzusammeln, die man in so einer übersinnlichen Dark Vision sehen kann, so als blaue Markierungen. Und da sucht man sich dann einen und kann dann 3 aufheben, also bis zu 3. Und jedes Mal wird sich dann das Gebiet ein bisschen auf der Karte verkleinern, wo denn der Boss sein könnte. Es wird immer so ein bisschen mehr eingegrenzt. Und sobald man den 3. Clou sammelt, kriegt man spätestens dann das Boss-Lair aufgedeckt. Es kann aber theoretisch auch sein, dass man Glück hat und rennt direkt in den 1. Compound rein und da ist der Boss schon. Das kann theoretisch auch sein.
Wie viele Bosse gibt es?
Insgesamt gibt es 4 Bosse und jeweils werden immer 1 oder 2 Bosse zufällig auf die Karte geworfen.
Und genau, die sind auch, glaube ich, sind ja total unterschiedlich. Es gibt, glaube ich, eine.
Die sind sehr unterschiedlich, ja.
Es gibt eine Spinne, es gibt so einen Butcher, so einen Schlechter. Und ich finde die vom Design her auch ganz cool.
Ja, das Design ist generell sehr großartig in dem Spiel.
Apropos Design, ich glaube, das wichtigste und heftigste Design, was sie in Hand Showdown, glaube ich, mit untergebracht haben, ist wirklich dieses Sounddesign, weil es ist ja sehr, sehr wichtig, auf seine Umgebung zu hören und auch auf seine Umgebung zu achten, weil man sollte ja möglichst wenig Geräusche machen, damit die anderen Hunter nicht wissen, wo sie sind, oder?
Ja, tatsächlich. Das ist eben diese Komponente des Hardcore-Shooters, weil in diesem Spiel gibt es eine große Bandbreite an Waffen, die unterschiedlich teuer sind, weil die muss man sich auch kaufen. Aber jede Waffe ist quasi gleichwertig in der Möglichkeit, jemanden zu töten. Also es gibt nicht die Möglichkeit, dass jemand, der 1000 in diesem Spiel hat, jemandem überlegen ist, der 5 Stunden gespielt hat, nur aufgrund seiner Ausrüstung, weil da ist jeder gleich, sondern jeder kann theoretisch mit der simpelsten Waffe jemanden one-shotten, mit einem Kopfschuss zum Beispiel. Und das ist einfach ein sehr schönes Konzept und deswegen ist das sehr spannend.
Wichtig ist, glaube ich, dass man zuerst weiß, wo der Gegner ist, bevor der Gegner weiß, wo du bist.
Ganz genau, und deswegen ist es sehr, sehr wichtig zu wissen, wo der Gegner ist, beziehungsweise dem Gegner nicht zu verraten, wo man selbst ist, weil wenn jeder Schuss tödlich sein kann, dann möchte man eher nicht bemerkt werden. Und das Spiel macht es einem sehr, sehr schwierig, über die Karte zu laufen, ohne irgendwo Geräusche zu verursachen oder optische Hinweise zu geben.
Was würdest du schätzen, wie lange läuft so eine Runde? Also maximal gibt es ja einen Timer. Ich glaube, es gibt eine maximale Zeit von, keine Ahnung, eine halbe Stunde oder sowas.
45 Minuten ist maximal. 45 Minuten, genau. In der Bounty Hunt,
genau. Und im Schnitt, was schätzt du, wie lange bist du im Schnitt in so einer Runde?
Ich würde mal sagen, so zwischen 15 und 25 Minuten beläuft sich so das Gros an Maps, würde ich sagen. So 70% der Runden, würde ich sagen, sind in dieser Zeit. Das kann durchaus mal sehr schnell gehen, das kann aber auch mal bis zum Ende gehen, aber das ist wirklich sehr selten, dass eine Runde wirklich die 45 Minuten wirklich ausreizt.
Also es ist ja, also manchmal hat man es ja auch, und das finde ich halt ganz cool, oder weniger cool eigentlich. Du startest irgendwie, läufst in einem Compound und von links kommt schon gleich der nächsten Gegner.
Ja, das hat alles seinen Reiz. Das Spawn-Fights können natürlich richtig nerven, wenn man sagt, ich will jetzt einfach mal einen Boss legen, weil man schon 5 Runden erfolglos hinter sich hat. Aber ansonsten, diese Spawn-Fights haben natürlich schon immer so einen ganz gewissen Reiz, weil man weiß, die haben auch noch keine Ahnung, wo der Boss ist. Und wenn wir jetzt hier ein Team direkt am Start legen, dann sind maximal noch, wenn wir im Trio unterwegs ist, nur noch 2 andere Teams da. Und das ist schon mal ein sehr guter Vorteil dann, wenn man überlebt.
Das stimmt. Wenn man die Bounty aufhebt, hat man ja noch einen gewissen Vorteil. Man kann ja in dieser Dark View dann einmal sehen, wo die Gegner sind in einem gewissen Umfeld. Ich glaube 100 Meter oder sowas, keine Ahnung.
150 Meter sind es, glaube ich. Ja.
150 Meter Umfeld. Und die Gegner, die keine Bounty haben, sehen uns ja auf der Karte und auch in der Dark Vision mit so Blitzen, wo wir halt hinlaufen. Das heißt, dann ist Verstecken ja nicht mehr so wirklich möglich, wenn ich das richtig im Kopf habe.
Ganz genau, das ist dann der Part, wo der Showdown-Aspekt des Spiels reinkommt. Das heißt ja nicht nur Hand, sondern wirklich Hand-Showdown. Und das ist dann genau diese Phase, wo dann der Boss-Kill vorbei ist, wo es dann in den Showdown geht, weil jeder weiß, sobald man die Bounty aufnimmt, hey, der und der hat gerade die Bounty aufgenommen. Es wird wirklich mit Namen angesagt, wer das ist. Und dann ab dann, bis zum bitteren Ende, bis man stirbt oder die Map verlässt, wird dann jedem angezeigt, zu jeder Zeit, wo man auf der Karte gerade ist.
Ja, die wissen das dann sofort. Das ist eigentlich ganz, ich finde das ganz cool. Und ich finde es auch cool, wenn du streamst und du streamst Hand oder man spielt mit dir zusammen Hand, wie viel du schon über das Spiel weißt. Also wenn ich es jetzt nicht besser wüsste und ich weiß es besser, aber und die Zuhörer wissen es jetzt oder Zuhörerinnen wissen es jetzt ja noch nicht, könnte man meinen, du spielst schon seit Jahren Hand Showdown. Weil du wirklich vieles einfach weißt, auch von den Waffenkombi her, was geht gut miteinander, welche Waffe, wie, wo, was. Wie lange spielst du jetzt schon Handshowdown?
Ich so ganz genau weiß es gar nicht. Ich habe mir das irgendwann letztes Jahr mal in so einem kostenlosen Wochenende geholt und fand es furchtbar. Ich habe nicht den Hauch einer Ahnung gehabt. Ich habe nur damals gesehen, hey, es kommt von Crytek und die machen irgendwie coole Spiele. Ich hole mir mal so ein kostenloses Wochenende und schaue da mal rein und hatte nicht den Hauch einer Ahnung, was es sein soll. Bin 5 Meter gelaufen, habe mir schon meine gesamte Munition an ein paar Zombies verschossen, gedacht, hä, was ist denn das für ein Käse? Hab sie da deinstalliert und hab's dann erstmal liegen lassen. Und irgendwann gab es das dann mal in einem Sale und da dachte ich, jetzt gebe ich dem nochmal eine Chance. Die Leute, die sagen alle, das ist total geil. Und das war so, ich glaube, März, April diesen Jahres müsste das gewesen sein. Und seitdem habe ich jetzt in diesen, ja, sagen wir mal 8 Monaten roundabout, habe ich jetzt so circa 700 bis 750 Stunden irgendwie angehäuft.
700 Stunden, das ist, dass man da schon ein bisschen Wissen angesammelt hat.
Da kann man durchaus einiges wissen und da sollte man noch einiges wissen. Wenn man es schafft, nach 700 Stunden nicht viel zu wissen, dann hat man was falsch gemacht.
Dann ist es schwierig, genau. Ja, auf jeden Fall sehr, sehr cool. 700 Stunden. Ich überlege gerade. Das ist ja krass. Ja, okay. Also wenn jetzt 700 Stunden und man rechnet mal vielleicht eine halbe Stunde pro Runde.
Das sind ein paar Runden, ja.
Dann kann man sich überlegen, wie viel Runden Limbo da schon gespielt hat. Ja, es ist, wie gesagt, es ist auf jeden Fall, wenn du dann erzählst und so, dass man macht es total, ja, man macht und ist, man hört gerne zu. Und auch als Mitspieler fühlt man sich nicht unwohl dabei. Es gibt ja Leute, die dann relativ toxisch sind, wenn sie relativ gut in dem Spiel sind und schon relativ viel wissen und Leute mitnehmen, die da so keine Ahnung haben. Und du hast mich so aufgenommen, ich habe mich sofort wohlgefühlt und deswegen spiele ich auch so gerne mit dir Hand Showdown, weil es einfach Spaß macht, mit jemandem zu spielen, der es A schon ein bisschen kennt. Und der einem B das auch nicht übel nimmt, wenn man halt nicht so gut ist.
Das ist sehr schön, vielen Dank. Ja, das macht mir auch ganz ehrlich sehr viel Spaß, mit Leuten zu spielen, die es neu haben. Ich bin auch schon wirklich wie so eine kleine Litfaßsäule, die durch die Gegend rennt und sagt, spielt Hand Showdown. Habe es schon mehreren Leuten empfohlen und habe die auch rangeführt. Ich habe mittlerweile angefangen, teilweise Streams zu machen, wo ich komplett Anfängern auf Twitch erkläre, wie denn dieses Spiel funktioniert, weil ich einfach neue Leute dazu bringen will, weil ich, wie gesagt, finde, dass es der aktuell beste Multiplayer und spannendste Multiplayer-Shooter ist. Und es ist einfach schön, neue Leute dazu zu kriegen. Und das Tolle ist, man kann auch sehr gut selbst als Erfahrener mit neuen Leuten zusammenspielen, dadurch, dass es dieses MMR-System gibt. Weil es gibt ja dieses Sternesystem, das wir schon erwähnt haben, von zwischen 1 und 6 Sterne. Und dann angenommen, ich bin jetzt ein 4-Sterne-Spieler und mein Kumpel, der kommt neu dazu oder der hat schon ein paar Runden gespielt, aber ist nicht so wirklich gut und so und hat meinetwegen nur 2 Sterne. Und du möchtest jetzt mit dem ein Duo bilden. Dann sagt das Spiel, ja, okay, können wir machen, kein Problem. Und dann errechnet es einfach aus dem Durchschnitt der Sterne der Spieler einen Wert. In dem Fall wären es 4 plus 2, sind 6, durchgeteilt durch 2, 3. Das heißt, du spielst dann gegen Teams, die in deren Zusammensetzung auch einen Dreierschnitt ergeben. Das kann theoretisch sein, dass du in einem anderen Team dann jemanden hast, der 5 Sterne hat, aber mit einem Ein-Sterne-Spieler unterwegs ist. Und so balanciert sich das dann immer sehr gut aus. Also ich finde generell, dieses ganze MMR-System funktioniert sehr, sehr gut. Und ich habe eigentlich in jeder Runde das Gefühl, gegen ungefähr gleichwertige Spieler zu spielen. Also da hast du mal ein paar dabei, wo du merkst, ah, da finde ich jetzt, bin ich ein bisschen besser oder da habe ich mal ein bisschen mehr Glück gehabt und in der anderen ist dann mal ein anderer besser und du merkst, ah, okay, der hat schon wesentlich mehr Erfahrung, der kann einfach besser schießen und so weiter. Aber im Allgemeinen ist es wirklich sehr gut ausbalanciert und deswegen kann man auch mit Anfängern oder Neulingen, die selbst gar keine Ahnung haben, wirklich sehr gut zusammenspielen. Vor allem, weil es gar nicht so hundertprozentig auf krasses Aim ankommt. Natürlich ist es immer von Vorteil, wenn man in einem Shooter sehr gutes Aim hat, aber dieses Spiel lässt sehr viel Freiraum für Taktik und man kann Runden durch gute Positionierung, durch kluges Manövrieren und Taktik gewinnen beziehungsweise sehr gut zumindest für sich beeinflussen und für sich positiv gestalten. Und das macht, finde ich, den Reiz aus. Das machen selbst Runden, die man in Anführungszeichen nicht gewinnt, weil man keine Bounty rausträgt, aber dafür ein paar super coole, spannende Fights hat. Das macht einen unfassbaren Reiz aus und wahnsinnig viel Spaß. Und deswegen immer gerne neue Leute. Es ist immer toll. Ich mache das sehr, sehr gerne.
Das ist bei mir auch wirklich so, dass ich sage, ich bin, was Shooter angeht, auf dem PC nicht gut, was das Aiming angeht. Aber vorhin in unserer Runde, ich habe tatsächlich 2 Kills geholt. Den einen etwas sehr überraschend, weil der einfach vor mir still stehen geblieben ist und ich einfach niederknüppeln konnte. Und der andere, der stand halt auf dem Dach und ich konnte aus dem Haus raus durch die bessere taktische Position, die ich hatte. Und da ich ihn gehört hatte, konnte ich ihn dann halt auch niederstrecken. Und das ist halt das, was wirklich dieses Spiel ausmacht und auch für Neulinge wirklich was bringt. Und ich hatte ja den einen Stream gesehen, wo du jemanden neu rangebracht hast. Und du erklärst es halt auch super. Also wie gesagt, da kann ich jedem nur empfehlen. Also unten in den Shownotes findet ihr auch die Links zu deinem Twitch-Kanal und zu deinem Twitter-Account. Den würde ich auch noch mit verlinken. Und da könnt ihr dann jederzeit vorbeischauen und ihr Limbo auch Sachen fragen. Ihr kriegt garantiert eine gute, nette, vernünftige Antwort.
Sehr gerne. Immer löchern. Ich bin auch wirklich nicht müde, das zum 100. Mal das Gleiche zu erzählen, weil ich mache das einfach wirklich. Ich fühle mich wirklich froh, ich fühle mich gut, wenn ich Leuten das beibringe und sage, hey, guckt euch das mal an und versuche die Motivation und diese Begeisterung für dieses Spiel zu wecken, weil A, ist es sehr gut, ich habe es auf die harte Tour gelernt, selbst das Spiel zu spielen. Ich habe am Anfang den großen Fehler gemacht, das sehr viel im Solo zu spielen, gegen andere, gegen Duos und Trios, und da kriegt man einfach sehr viel aufs Maul, weil man hat einfach nicht die Möglichkeit, wiederbelebt zu werden. Und jeder einzelne Fehler ist sofort tödlich, wenn du Pech hast. Und da kann es sehr frustrierend sein. Und da hätte ich mir jemanden gewünscht, der mich an die Hand nimmt und sagt, weißt du was, wir gehen jetzt mal da lang, jetzt machst du mal das, jetzt machen wir mal das nicht, jetzt schauen wir mal dahin, jetzt tun wir mal das. Und deswegen weiß ich einfach, wenn man diese extrem steile Lernkurve in diesem Spiel so ein bisschen abflachen kann, dadurch, dass man einen an die Hand nimmt, und kann man, glaube ich, einfach diese Faszination sehr viel schneller wecken.
Ja, wobei man sagen muss, die Lernkurve ist jetzt zum Beispiel nicht so steil wie zum Beispiel in einem Escape from Tarkov, was ja auch oft in dem Zusammenhang genannt wird. Mein großer Unterschied und mein großes Vorteil in dem Spiel ist eigentlich, dass ich nicht dieses, ich verliere meinen Hunter samt Ausrüstung, wenn ich sterbe, also ab Level 11.
Genau, ab Level 11, ja.
Sind meine Hunter dann Permadeath. Ich kriege aber nach jeder Runde, kann ich immer einmal free mir einen holen. Ich glaube nach jeder Runde, ne?
Genau, du kannst nach jeder Runde, also es gibt so ein Ingame-Geldsystem, mit dem man sich seine Ausrüstung kauft und seine Hunter kauft, aber man bekommt nach jeder Runde einen kostenlosen Hunter, der schon ein gewisses Kontingent an Heilung und Nahkampfwaffen und Schusswaffen hat. Das sind jetzt natürlich nicht immer die High-End-Waffen in Anführungszeichen, sondern das sind dann meistens Einsteigerwaffen, aber wie wir schon gesagt haben, auch mit denen kann man sehr viel Schaden anrichten, wenn man weiß, damit umzugehen, und so kommt man auf jeden Fall nie in die Verlegenheit, selbst wenn man all sein Geld in Anführungszeichen verspielt, dass man auf einmal ohne Hunter dasteht und nicht mehr spielen kann. Man bekommt einfach immer einen kostenlosen Hunter nach jeder Runde.
Und das ist halt, finde ich halt, ganz cool, weil du halt auch Ausrüstung in dem Moment kriegst. Klar, du musst dich dann mit den Ausrüstungen, musst du dich mit abdecken, aber du hast halt immer die Möglichkeit weiterzuspielen. Das hast du bei Tarkov natürlich auch. Bei Tarkov hat es aber ja die Auswirkung, dass du reingehen musst, um bestimmte Sachen zu besorgen, um dein Hideout zu verbessern, dies, das, jenes. Und das hast du halt bei Hunt Showdown nicht. Du hast einfach deinen Jäger, gehst mit dem Jäger rein, gehst mit der Bounty wieder raus im besten Fall, kriegst Trades, das haben wir, glaube ich, auch noch nicht erwähnt. Also wenn du rausgehst, dann kriegst du sogenannte, kriegst du Punkte. Und diese Punkte kannst du für deinen Charakter verwenden, um ihn aufzuleveln. Also einmal kannst du den Gesundheitsbalken länger machen bis maximal, ich glaube, 150.
Nee, man hat generell, man hat immer, jeder Hunter hat 150 Leben, immer. Und die sind diese Lebensenergie ist unterteilt in zwei Arten von Lebensbalken. Es gibt kleine, die haben 25, symbolisieren 25 Lebensenergie und große, die 50 Lebensenergie symbolisieren. Und die Traits geben einem quasi kein extra Leben oder eine bessere Überlebenschance, was die Trefferpunkte angeht, sondern die ermöglichen einem einfach je nachdem, wie man es macht, angenehmeres Spielen oder gewisse Vorteile bei bestimmten Waffengattungen oder sowas. Also zum Beispiel, dass man verschossene Pfeile, wenn man mit dem Bogen schießt, Pfeile in der Dark Vision erkennen kann, um sie wieder aufzuheben, um die besser zu sehen zum Beispiel. Oder dass man in einem Aim-Down-Sight, also Entschuldigung, ich werde sehr viel die englischen Begriffe verwenden, weil ich es auf Englisch spiele und ich kenne nur die ganzen englischen Begriffe. Wenn man quasi anlegt sein Gewehr und dann schießt, wird normalerweise die Waffe zum Nachladen oder zum Repetieren, weil die Waffen sind alle so um 1900 eben rum. Also es gibt nur so einen Single-Shot-Revolver und Gewehre, die sehr lang nachladen und so weiter. Und wenn man dann in diesem Aim-Down-Sight-Modus ist und durch das Zielrohr guckt, dann legt er kurz die Waffe beiseite, lädt nach, repetiert was auch immer und guckt dann wieder durch. Und da kann man sich zum Beispiel einen Trade holen, wo das unterbrochen wird, wo man in diesem Modus weiterbleiben kann und solche Sachen. Oder man kann länger laufen, weil es gibt auch ein Ausdauersystem. Solche Sachen, aber es gibt jetzt nichts, wo man quasi so eine Art Übermensch ist, wo man sagt, ja, der hat jetzt nur gewonnen, weil der den und den Trade hatte. Also das sind alles unterstützende Sachen, aber nichts, was einen jetzt wirklich einen Vorteil in dem Sinne bringt, dass man sehr viel schlechter zu töten wäre.
Ja,
im Ende stirbt jeder gleich.
Im Ende stirbt jeder gleich, ja klar. Also es gibt so ein paar Sachen, klar, man kriegt natürlich durch diese Trades Vorteile, aber jetzt nicht so, dass man wirklich, ja, wie du schon sagst, man wird kein Übermensch. Also man hat eventuell noch die Chance, dass man einen aus der Ferne wiederbeleben kann und so weiter und so fort, aber ja, das ist ja jetzt auch nichts. Oder wenn du Gator Legs hast, also Krokodilbeine, dann bist du halt im Wasser ein bisschen schneller und so weiter und so fort. Also gibt es unterschiedliche Sachen und das ist eigentlich auch ganz cool. Und deswegen ist man nachher eventuell auch ein bisschen traurig, wenn man seinen Charakter eventuell verliert, weil man halt die ganzen Traits damit verliert und eventuell mit einem Charakter wieder rein muss, der ganz von vorne anfängt.
Ja, genau. Es ist sehr viel Convenience, was man sich durch diese Trades dazu holt. Also sehr viel angenehmere Sachen mit länger Laufen und so Kram. Aber es ist jetzt nichts, wo man sagt, ja, ohne die kann man das Spiel nicht spielen oder ohne die habe ich keine Chance und sowas.
Nee.
Und deswegen ist es zwar schade, wenn man einen Hunter verliert, der da schon richtig viele Punkte hat, aber ist jetzt nicht so, dass man jetzt 10 Minuten da sitzt und den Kopf auf die Tischplatte schlägt und jetzt ist alles zu Ende.
Man passt das ja auch, glaube ich, immer so ein bisschen seinem eigenen Spielstil an. Also ich habe das ja auch bei mir auch gehabt, dass ich zum Beispiel, wenn du geschossen hast, kannst du ja in diesem Ironsight bleiben mit einem bestimmten Trade. Und den habe ich ja zum Beispiel mir auch immer geholt, weil ich halt am Anfang jedes Mal, wenn wir gespielt haben, immer dieselbe Waffe genommen haben. Ich habe ja immer die Wetterli genommen. Und dann weißt du irgendwo, wie du spielen willst. Und manchmal ist es aber auch sinnvoll, das zu ändern. Also wir haben ja die letzte Runde, habe ich ja mit anderen Waffen gespielt. Das lief jetzt nicht so schlecht.
Ja, man kann wirklich sehr viele Spielstile in dem Spiel spielen. Also man kann wirklich vom abwartenden, ruhigen, vorsichtigen Sniper aus der Entfernung bis hin zu einem Doppelpistolen-Rambo und mit einer Schrotflinte zusätzlich im Anschlag, der in jedes Gebäude reinrennt und Leute überrennt, alles spielen und sogar Leute, die, das wollte ich auch noch sagen zu dem, man kann auch mit Anfängern spielen, ist nicht jede Waffe hat so ein ganz hohes Skill-Cap. Also das nicht jede Waffe braucht so ganz krassen Skill. Du kannst zum Beispiel auch einfach einem Anfänger eine recht günstige Schrotflinte in die Hand drücken und sagen, wenn da ein Gegner in der Nähe ist, halt in seine Richtung und drück drauf, der wird schon sterben. Das funktioniert auch. Also es gibt auch Nahkampfwaffen, es gibt Bögen, es gibt Armbrüste und es gibt wirklich eine ganz große Bandbreite an Waffen, mit denen auch Anfänger relativ schnell zurechtkommen können, die günstig zu beschaffen sind und mit denen man sehr schnell sehr gute Erfolge feiern kann.
Von der Lore an sich hast du aber nicht wirklich viel Ahnung oder hast du dich damit auch beschäftigt? Also ich habe ja
tatsächlich nicht so, nein.
Ich habe mich ja bewusst am Anfang um die Geschichte mal einmal so ein bisschen bemüht, weil mich einfach interessiert hat, worum geht's eigentlich und weil ich das ganz gerne als Intro haben wollte. Und ja, wahrscheinlich ist die Lore dahinter noch viel, viel tiefer so, ne? Aber allein die Geschichte an sich finde ich schon ganz cool, die sich dahinter irgendwo verbirgt.
Ich finde, sie haben einfach mit dieser, die Geschichte hat mich jetzt nicht so interessiert, aber ich finde, das Setting passt einfach unfassbar gut. Generell dieses um 1800 oder um 1900, meine ich, mit diesen Waffen, die alle ähnlich funktionieren, alle dieses ähnliche System haben und so ein bisschen beschränkt sind, nicht so wie heute. Und dazu noch dieses leicht Übersinnliche mit diesem Western-Cowboy-Setting, das passt einfach alles, finde ich, sehr gut zusammen. Also ich finde, da die Story hält es, sage ich mal, so ein bisschen zusammen und ermöglicht dieses Szenario. Aber auf das Spiel selbst hat die Story keinen Einfluss. Also wenn man so wie ich jetzt hauptsächlich auf die Story gar keinen Wert legt, kann man das auch wunderbar spielen. Es gibt auch bei Events teilweise einzelne Sachen, wo man nachlesen kann. Es gibt Wikis, wo man Kram nachlesen kann. Also das Spiel hält sowas generell schon bereit an Story, aber es ist absolut nicht notwendig. Aber es gibt halt einen schönen Kontext und ermöglicht dann einfach dieses, ja, wie ich finde, sehr spezielle Szenario.
Du hast es gerade schon eben gesagt, das Thema Event ist, glaube ich, auch relativ ein großes Thema bei Hunt Showdown immer wieder. Die Events sind, glaube ich, relativ regelmäßig, würde ich fast behaupten.
Ja.
Und jetzt steht ja das nächste vor der Tür. Hast du dich da schon mit auseinandergesetzt oder gibt es da schon Informationen zu oder...
Es gibt da durchaus schon Informationen. Das wird wieder es läuft in 3 Tagen an. Es ist am 14.12. und geht dann bis zum 15. Februar nächsten Jahres, also ein 2-monatiges Event. Richtig lange, das ist das zweite dieser Art. Es gab schon mal eins, das Serpent Moon Event, das war so vor 2 Monaten ungefähr. Und da gab es das erste Mal einen Battle Pass. Das ist normalerweise in Hunt Showdown nicht der Fall gewesen bis dahin. Da gab es nur Hunter zu kaufen für Geld, die aber nur rein kosmetisch sind, also keinen Ingame-Vorteil bieten. Und jetzt gibt es da auch einen Battle Pass, wo man dann halt Freischaltkram wie in so ziemlich jedem anderen Multiplayer-Shooter mittlerweile hat, so Cosmetics, andere Waffenskins, Hunter-Skins oder speziell für irgendwelche Tools noch Skins und so weiter, aber jetzt nichts, was irgendwie das Spiel beeinflusst. Und da gibt es dann wieder einen Battle Pass, den man leveln kann. Und es gibt auch einen Hunter, der quasi derselbe Hunter, quasi Frau Holle, Frau Perchter, in einer hellen und in einer dunklen Variante, die dann schon sehr dämonenartig aussieht in der dunklen Variante. Und es wird wohl das erste Mal dem Event angepasste Traits geben, die wohl einen sehr großen Einfluss haben. Also ich gehe jetzt da nicht zu groß ins Detail, aber es gibt wohl dann sogar so Sachen wie dass sich Solo-Spieler wohl mit gewissen Traits selbst wiederbeleben können oder dass man gegen Feuerschaden beinahe immun wird oder sich wie mit einer Regenerationsspritze permanent selbst heilt und solche Sachen. Und es gibt wohl auch das erste Mal verschiedene Fraktionen, denen man sich anschließen kann, um diese exklusiven Traits zu bekommen, die aber alle anscheinend nur für dieses Event gelten sollen.
Krass. Ich habe gehört, da gibt es einen Duo-Stream, ne?
Jederzeit gerne, immer wieder.
Werden wir bestimmt mal gemeinsam reinschauen, bin ich mir relativ sicher. Wenn du in dem Spiel bist und du siehst erstmal so dieses Menü, dann siehst du oben auch diesen Shop und auch wenn du bei Steam auf der Shop-Seite gehst, dann siehst du, du kannst jetzt hier das Spiel kaufen, das kostet, glaube ich, normal 40 Euro. Genau. Aber du kannst dir zum Beispiel auch die Collectors Edition holen mit allen möglichen DLCs und da bezahlst du dann 206 Euro für. Und wenn du jetzt erstmal so siehst, keine Ahnung, es gibt 39 DLCs, glaube ich, aktuell, wenn ich das im Steam-Shop richtig gesehen habe. Und als Nichtwissender bist du davon natürlich erstmal erschlagen und überlegst, brauchst du diese DLCs oder brauchst du überhaupt die Sachen, die im Ingame-Shop sind? Du hast es eben, glaube ich, schon mal ganz kurz angerissen.
Die ganz kurze Antwort ist einfach nein. Genau. Es ist alles, was man kaufen kann an Download-Content, ist einfach rein kosmetisch.
Wir haben also kein Pay-to-Win oder genau. Pay-to-Fast-Progress oder wie auch immer.
Ganz genau. Also der Battle Pass ermöglicht einem dann schon während der Events einen Fast-Progress. Also man bekommt dann so einen Boost für die XP, die man bekommt während des Events. Aber generell diese Skins und so weiter bringen einem ansonsten keinen weiteren Vorteil, außer dass sie halt cool aussehen, wobei man ja selbst von dem Hunter ja selbst am wenigsten sieht. Man sieht ihn ja hauptsächlich eigentlich nur im Menü, wenn man ihn spielt. Und ansonsten sieht man ja die Hände und das war's. Und die anderen Leute sehen einen ja theoretisch sogar viel mehr als man selbst.
Ja, das ist bei den Waffenskins schon ein bisschen anders, ne? Also
die genau, bei den Waffen ist wiederum anders.
Wobei ich ganz ehrlich bin, wenn ich in so einem Spiel drinne bin, achte ich da wirklich auf den Skin meiner Waffe?
Also ich finde es schon schön, aber es ist jetzt nichts, wo ich sage, oh nee, die Waffe spiele ich nicht, für die habe ich keinen legendären Skin. Weil, wie gesagt, sind die da sehr behutsam bisher vorgegangen. Also die Skins sind allesamt eigentlich schön ins Szenario passend. Also da ist jetzt nichts dabei wie bei Call of Duty, das dann Neon leuchtet und irgendwie die Immersion bricht, was jetzt so das Szenario angeht, sondern die sind wirklich dann, da ist dann mal irgendwie mit Draht was umwickelt oder sind irgendwelche Sachen eingraviert in so einen Revolver oder der hat eine spezielle Maserung im Holz oder so. Also das passt schon alles sehr gut. Aber wie gesagt, man kriegt es in der Regel im Gefecht eh nicht mit, weil die Gefechte sind spannend genug. Aber es ist natürlich schon schön, aber wie gesagt, kein Muss.
Ich finde halt auch cool, dass sie da ihrer Linie treu bleiben. Also dass sie da nicht hingehen und sagen, okay, du hast jetzt hier eine Waffe, die auf einmal, keine Ahnung, irgendwas da dran hat, was da eigentlich gar nicht so zeitlich reinpasst. Es passt zeitlich und es passt halt auch zum Szenario. Das heißt, klar, da sind so ein paar, eventuell gibt es irgendwelche übermächtigen Sachen, weil da ja auch halt diese übermächtige Macht da irgendwo hinter ist. Aber es ist jetzt nicht so, dass das nicht passt, so, ne? Also, ich weiß nicht, wie ich das gerade beschreiben soll. Also
diesen leicht übersinnlichen Charakter halt auch genau. Noch. Also es sind halt einfach so, es ist jetzt nicht alles wirklich reines Cowboy und Indianer, sage ich jetzt mal, wie man es so kennt, so mit Bogen und Pistolen, sondern es gibt halt auch noch so Sachen wie diese Bomblance zum Beispiel, so eine riesengroße Lanze, mit der man im Nahkampf zuhauen kann, die auch noch so Pfeile verschießt, die dann explodieren. Oder es gibt ein einziges, in Anführungszeichen, Maschinengewehr, das verschießt so eine Dreischusssalve, die ist dann aber eben sehr limitiert, was die Munition angeht, und man hört die über die gesamte Karte, und eine Elefantentöterbüchse, die wirklich jeden Hunter one-shottet, aber die halt eine furchtbare Optik hat, also mit der man quasi kaum zielen kann. Die muss man mehr oder weniger schon fast aus der Hüfte wie so eine Schrotflinte spielen. Und es ist wirklich sehr schön gebalanced. Also die Waffen sind durchweg stimmig und gleichzeitig aber sehr variantenreich und einfach schön. Also es gibt so für jeden Spielstil eigentlich und auch für jede Art irgendwie so ein Gefecht zu durchleben, eigentlich eine Waffengattung oder eine Waffe, die genau das ermöglicht.
Ja, cool. Eine Frage noch zum Abschluss im Endeffekt. Wenn es eine Sache gibt, die du bei Hunt Showdown verbessern könntest oder ändern könntest, was wäre das?
Da müsste ich jetzt, glaube ich, länger nachdenken. Also, was immer schön ist natürlich, sind neue Maps, aber das wird es auch immer wieder geben, wobei es gar nicht so schlimm ist, nur in Anführungszeichen 3 Maps zu haben, weil die sind A, sehr groß, und bis man da überhaupt erstmal alles gesehen hat, vergeht schon eine ganz lange Zeit, und B, ist es dadurch, dass die Maps und die Hunter ja immer alles zufällig platziert werden, immer sehr spannend, und die Gefechte laufen nie gleich, also es ist sehr viel Abwechslung da, und eigentlich kann man nur sagen, ja, mehr Spieler, ein paar mehr Maps und einfach, dass das Spiel größer wird, und man kann nur hoffen, dass sie mit ihren zukünftigen Events und Waffen, die sie mit reinbringen, einfach da auf der Linie bleiben, die sie jetzt sind. Und ändern würde ich jetzt, glaube ich, so gerade wahrscheinlich nichts. Ich finde das wirklich so verdammt gut. Klar, gibt es immer so Kleinigkeiten, wo man sagt, ja, da könnte man hier vielleicht ein kleines bisschen, aber da ist jetzt nichts grob in dem Spiel, wo ich sage, nee, das gefällt mir so gar nicht.
Okay. Apropos Maps, das fällt mir gerade jetzt noch ein. Ne, du hast genau den richtigen Hinweis nochmal gegeben.
Das wusste ich natürlich.
Ja, natürlich. Das war ja vorher abgesprochen.
Das ist ja alles abgesprochen.
Dass wir auch noch über die Easter Eggs kurz sprechen wollen.
Oh, sehr gerne. Oh, das ist sehr schön. Da bin ich jetzt tatsächlich nicht drauf gekommen, dass das jetzt kommt. Aber sehr schön, sehr gerne. Ich kenne auch mit Sicherheit nicht alle, aber ein paar kenne ich.
Ja, es gibt, glaube ich, ein paar sehr, sehr interessante und lustige Easter Eggs, glaube ich, oder überraschend nicht. Du hast mir erzählt, auf der einen Karte kannst du zum Beispiel ein Easter Egg aus Zurück aus der Zukunft finden.
Richtig, genau. Es gibt auf der Karte, ich glaube, das müsste Lawson Delta sein, gibt es eine Hütte, und wenn man in die reingeht, sieht man den abgedeckten DeLorean quasi, so wie Doc Brown und Marty im Teil 3 haben in so einer Westernscheune, auch nebendran mit diesem Modell, das sie für die Bahn gemacht haben, die quasi auf diesen Canyon zusteuert und so weiter. Das ist auch direkt daneben. Es gibt einen Maler, in Anführungszeichen, der so aussieht wie Bob Ross quasi, der dann so auf so einem der so ein Aquarell malt. Es gibt eine Anspielung auf, oh Gott, jetzt fällt mir der Name nicht ein, mit Tom Hanks, der ganz bekannte, oh Gott, mit der, wo die Feder runterfliegt am Anfang. Meine Fresse. Forrest Gump.
Ach, Forrest Gump.
Okay. Forrest Gump, wie er mit so, mit der sitzt dann mit so einem Köfferchen und so einer Schachtel Pralinen auf so einer Bank. Ach, echt? Dann gibt es das gibt das Haus von Shrek tatsächlich, die Hütte von Shrek, wo dann auch der Esel davor liegt. Das ist dann im Endeffekt halt in dem Fall kein Esel, sondern es ist einfach nur ein Pferd, das sie ganz klein gemacht haben mit der Toilette oben auf diesem Hügel. Es gibt so eine Metallsäule, so eine gläserne Metallsäule, irgendwie sowas, die irgendwo in einem Eck der Karte steht, die so einen Fakt aufgreifen soll, dass irgendwann jemand in der echten Welt mal gesagt hat, hier, ich baue so eine komische Säule irgendwo in die Wüste und sage, das ist von Aliens gemacht. Und Barbara hat aber nur er selber gemacht und da haben die das quasi auch nochmal so mit reingebaut, diese Säule, einfach so als Gag. Und da gibt es mit Sicherheit noch viele andere, die ich noch nicht kenne. Genau, es gibt zum Beispiel in der Ardenschule gibt es, glaube ich, irgendwo eine Tafel, auf der das Raum-Zeit-Kontinuum, das Doc bei Back to the Future an die Wand malt, auch mit 1984 und der abweichende Zeitlinie. Das gibt es auf einer Tafel aufgemalt und sowas. Also die haben da schon sehr viele Spiel-, Film-, Referenzen und so weiter mit reingemacht. Das ist schon sehr cool.
Abgefahren. Also wirklich abgefahren. Also wenn man das überlegt, was so ein Entwickler da reinsteckt in ein Spiel, was ja jetzt schon ein bisschen her ist, also das ja schon ein bisschen älter ist. Es ist, glaube ich, 2019, glaube ich, rausgekommen.
Ich glaube, 2019 war der Full Release, ja.
Und schon sehr, sehr cool. Und ich glaube, mir fällt jetzt spontan nichts mehr ein.
Ach, ich könnte stundenlang erzählen, aber ich glaube, wir haben es im Groben abgehakt,
ganz ehrlich, ich könnte dir auch stundenlang dabei zuhören, weil man einfach merkt, wie dir bei dem Spiel das Herz aufgeht und wie viel Spaß dir dieses Spiel bereitet. Und das macht einfach in dem Moment, also das merkt man halt und das transportierst du halt in dem Moment auch, so dass man das auch wirklich merkt. Also, ja.
Deswegen. Es ist tatsächlich so, ich sitze hier die ganze Zeit mit einem Grinsen, während ich das erzähle, einfach weil es Spaß macht. Es macht einfach Spaß.
Und das war auch der Grund, weil ich habe überlegt, was nämlich als nächstes Thema, eigentlich hatte ich überlegt, Hunt Showdown ja als 10. Folge zu machen mit dem Gast und halt auch mit dem Intro, weil das Intro ist ja nochmal anders als meine bisherigen Intros und ich überlege schon, ob ich die zukünftigen Intros auch ähnlich mache, weil es mir einfach Spaß macht und man im Vorfeld schon mal ein bisschen was über das jeweilige Thema erfährt. Und weil man halt dir diese Spielfreude so anmerkt, habe ich gedacht, dass du da genau der richtige Gesprächspartner für mich bist und das ist auch de facto so. Also für mich bist du,
das ist schön, dass das so rüberkommt.
Du bist quasi der Botschafter von Hunt Showdown. Ich hätte noch hätte noch einen zweiten Kandidaten gehabt, den lieben Command Dexen, den möchte ich hiermit ganz, ganz lieb grüßen. Den hätte man auch ganz gut zu dem Thema noch einladen können. Habe ich aber leider im Vorfeld nicht dran gedacht. den vergesse ich leider bei dem Thema immer ganz gerne, weil der sagt auch immer, lass mal wieder spielen, so nach dem Motto. Und irgendwie vergesse ich das dann leider, bin ich ganz, ganz ehrlich. Manchmal bin ich da so ein bisschen schluderig. Aber man kann mich immer jederzeit anschreiben, egal was für ein Spiel. Also ich spiele eigentlich, wenn es zeitlich passt, immer alles gerne mit, wenn ich es habe und ich da Lust zu habe. Also ja, Handshowdown geht, glaube ich, fast immer.
Für eine runde Hand bin ich auch immer zu begeistern, ja. Also ich spiele ja wirklich auch sehr viel anderen Kram, aber das ist schon wirklich mein Main-Game zurzeit und es geht einfach immer, weil es einfach nicht langweilig wird. Es ist auch wirklich, das muss ich auch noch sagen, ich habe jetzt, wie gesagt, 700 bis 750 Stunden gespielt und es ist nach wie vor noch so, dass ich in engen Gefechten anfange zu zittern und schwitze wie ein Schwein. Ich habe manchmal Kämpfe, wo du dann mit zwei Teams gekämpft hast und dann habe ich hier schweißnasse Arme und komme da raus und wenn man dann so ein Gefecht gewinnt, dann schreit man wirklich vor Freude und freut sich wie ein kleines Kind an Weihnachten, weil es einfach unfassbar spannend ist und so, so rewarding, wenn man dann mal was reißt, wenn dann mal was klappt, wenn so ein Plan aufgeht, den man sich gemacht hat.
Das Schwierige ist ja, sich dann in den entsprechenden Situationen auch richtig zu entscheiden und das, glaube ich, macht ganz, ganz viel aus. Und das ist bei mir halt dieses Problem in dem Spiel, dass ich mich garantiert zu 80-90% immer falsch entscheide, weil ich einfach diese Erfahrung in dem Spiel nicht habe. Ich glaube, ich habe jetzt 28 Stunden. Klar, ich habe schon Escape from Tarkov gespielt, ich habe Vigor gespielt, also alles schon Multiplayer-Shooter, die sehr stark auf Taktik ausgelegt sind. Aber nichtsdestotrotz ist es für mich jedes Mal immer wieder aufregend, wenn du von einem anderen Spieler stehst. Also PvE ist weniger das Problem. Aber sobald du einen menschlichen Spieler gegenüber hast, ist das sauschwierig und da geht einem einfach die Pumpe. Also, und das soll das Spiel ja auch vermitteln. Also, das ist ja nun mal so. Und in den seltensten Fällen gewinnst du, du kannst es, du hast es ja vorhin auch gesagt, du kannst auch mit Rambo-Manier einfach ins Haus rennen und da jeden umnieten. Das kann funktionieren. Es gibt auch in Hand Showdown Leute, die um die Ecke springen, das habe ich auch schon erlebt. Aber ich glaube, mit einer ruhigen, besonnenen, entspannten Herangehensweise bist du im Vorteil.
Ja, also ich glaube, wäre dieses Szenario mit den ganzen Zombies und so weiter und dieses Düstere nicht, dann wäre das perfekte Hobbs-Spiel eigentlich. Ja. Aber da das Szenario nicht für ihn passt, ist es, glaube ich, einfach raus.
Ja, das stimmt. Ja, der spielt ja momentan Vigor.
Genau.
Das passt dann ja auch ganz gut. Gut, damit haben wir, glaube ich, die längste auf ein Spielfolge, die ich bisher hatte.
I'm sorry.
Mit dem Carsten. Nein,
ich hoffe, sie war nur lange, aber nicht langweilig.
Also mir auf jeden Fall nicht. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Ich möchte mich dafür auf jeden Fall ganz recht herzlich bei dir für deine Zeit bedanken und für die bisherigen Hand-Showdown-Runden, die wir gespielt haben und auf die zukünftigen, die noch kommen. Und ja, ich wünsche dir, heute ist Sonntag, 3. Advent, und deswegen wünsche ich dir noch einen wunderschönen Adventssonntag.
Vielen Dank für die Blumen und danke für die letzten Runden für den Podcast und sehr gerne wieder, beides.
Das werden wir tun. Alles klar.
Sehr gut,
bis dann. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.